Was macht denn der da?
Design.
Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Design macht Gesellschaft, dem Designforschungspodcast des Institute of Design Research an der Hochschule der Künste in Bern. Mein Name ist Jost Zeindler.
Ich bin Elian Gerber.
Und ich bin Arno Görgen.
In den vergangenen Folgen haben wir ja bereits mit mehreren Autoren bzw. Herausgebern von aktuellen Publikationen aus der Designforschung gesprochen. Ich spreche jetzt mal für uns drei, wenn ich sage, dass uns dieses Format ausgesprochen gut gefällt bisher. Die Designforschung ist ja schließlich auch eine sehr theorie- und textlastige Disziplin. Von daher liegt es auch nahe, in einem Designforschungspodcast gemeinsam über jetzt ältere oder neuere Texte zu sprechen, die uns besonders beschäftigen. Insofern ist euch wohl schon klar, was jetzt auch in dieser Folge passieren wird. Nämlich wollen wir uns auch heute gleich zwei Texten widmen, die sich aber aufeinander beziehen. Ihr erinnert euch, in der Januar-Folge sind wir dabei näher auf das Thema der künstlichen Intelligenz in Design und Designlehre eingegangen. Heute sind wir gar nicht so weit von diesem Themenfeld entfernt. Arno, womit haben wir es denn heute zu tun?
Ja, genau. Also heute diskutieren wir das Buch The Unknown in Design, Art and Technology, Contributions to a Philosophy of Making, das im April letzten Jahres im Transkriptverlag erschienen ist. Gibt's da auch im Open Access. Und diese Publikation wurde von Georg Trogemann herausgegeben und sammelt letztlich Positionen zu Design im Umgang mit dem Unbekannten aus verschiedenen Blickwinkeln. Und dieses Unbekannte meint hier vor allem, dass Design einerseits eine extrem planungsbasierte Praxis ist, wir aber umgekehrt immer wieder mit Unsicherheiten, mit blinden Flecken, mit Nichtwissen, mit Otherness, mit Paradigmenwechseln und anderen Situationen umgehen müssen. Und hier ist auch der Bezug zur letzten Folge, wo wir mit Lars Christian Krabbe über Paradigmenwechseln und KI gesprochen haben. So, und hierzu widmen wir uns der Einleitung in der Thematik dieses Buches. Und der Text heißt dann Introduction to the Unknown in Design, Art and Technology, Contributions to a Philosophy of Making, wurde dann auch tatsächlich vom Herausgeber Georg Trogemann selbst verfasst. Und es ist eine ziemlich interessante Perspektive, die in den Geisteswissenschaften immer noch relativ Nische ist, gleichzeitig aber immer wieder beispielsweise mit Begriffen wie natürlich Ulrich Becks berühmter Risikogesellschaft und anderen Dingen in den Fokus gerät und auch im Kontext meiner eigenen Forschung immer wieder aufkommt, wenn ich beispielsweise zu Störungen in digitalen Spielen und anderen Sachen forsche.
Ja, der Text selbst bezieht sich aber auf einen anderen Text oder spricht sehr spricht und kritisiert einen anderen Text, den wir kurzerhand dann zusätzlich besprechen werden. Und dieser Text, der ist eben das Weißbuch zur Zukunft der Designlehre der IF Design Foundation, erschienen 2021. Genau, und eben Trogemanns Text ist lose als Kritik dieses Weißbuchprojekts strukturiert. Das Weißbuchprojekt ist 2021 erschienen und wurde herausgegeben von Christoph Bönninger, Fritz Frenkler und Susanne Schmidhuber. Und er zeigt so eine Art globaler Stand der Designlehre auf, fragt dann auch, was Design ist, was Designlehre ist und welche Aufgaben daraus erwachsen. Und es gibt auch ein Vorwort von Ursula von der Leyen und dieses Vorwort von Ursula von der Leyen zeigt auch auf, dass eben das im Rahmen von auch europäischer Politik sich positionieren will und da diese politischen und auch die gesellschaftspolitischen und gesellschaftspolitische Entwicklungen da mit aufgreift oder auch ein Impuls dazu sein möchte. Ja, fangen wir doch auch mit diesem Weißbuch als Text an. Arno, Jost, das ist ja ein ziemlich umfangreiches Werk. Was war denn euer erster Eindruck?
Ja, genau. Also es ist mir auch so ein bisschen so reingekommen als einfach ein riesiges Mammutprojekt, dass man die Designlehre quasi global abzubilden und zu kommentieren versucht. Das ist, finde ich, jetzt auch jetzt mal aus dem ersten Eindruck heraus vielleicht ein bisschen eine fragwürdige Aufgabe, weil allein da schon relativ wenig irgendwie professionsspezifische oder geografische Differenzierung stattfindet. Und ich das einfach unglaublich schwer finde, das auf Design global anzuwenden. Da das einfach irgendwie so, dass man da so vor der Challenge ist, dass man massive regionale Unterschiede hat, dass es überhaupt schon mal unglaublich schwierig ist, so einen globalen Designbegriff überhaupt irgendwie aufzustellen, was ja in der Arbeit selber aber auch kritisiert wird oder so hervorgehoben wird, dass überhaupt kein einheitlicher Designbegriff dasteht. Das war so mein erster Eindruck jetzt, als ich dieses Projekt gesehen habe. Arno, was sagst du dazu?
Ja, also es ist schon ein Mammutwerk, das kann man schon sagen. Und man kann jetzt gleichzeitig sagen, also es grenzt schon ein bisschen an Größenwahn. Gleichzeitig ist es natürlich auch so, vielleicht braucht es das ja auch. Also ich meine, wir können jetzt zum Beispiel, also man muss dazu sagen, das Buch ist ja auch schon 4 Jahre alt und die ersten Studien dazu haben ja auch schon 2016 begonnen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und mir kam es so vor, die ganze Zeit, als wäre das Buch in einem Zeitraum entstanden, in dem tatsächlich sowas wie, was ich eingangs erwähnt habe, so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Also eine bestimmte Art Design zu denken, gerade sehr im Umbruch ist. Und wir jetzt heute zum Beispiel in der Schweiz oder an der HKB eine etwas stärkere Ausrichtung in Transformation Design oder Social Design und ähnlichen Geschichten haben. Und da, also dieses Buch zum Zeitpunkt erschienen ist, wo eher noch traditionelle Verständnis von Design auf der einen Seite sehr prävalent waren, aber auf der anderen Seite schon die anderen neuen Formen so am Horizont auftreten. Ich fand das auch ganz spannend. Also die beiden Vorworte, die sind mir total aufgefallen. Ich fand die auch gewisserweise schräg. Einerseits Ursula von der Leyen ist ja eigentlich schon ein Schwergewicht, das muss man ja schon sagen. Es war bestimmt nicht leicht, an die Rand zu kommen. Sie beruft sich dann gleich natürlich auf das Bauhaus als große Tradition des Designs. Und dann haben wir auf der anderen Seite den, jetzt muss ich gerade den Namen nochmal gucken, den Dieter Rams, der für seine Braun-Designs, also für die Firma Braun, für die Geräte, für diese Designs sehr berühmt geworden ist. Und auch der ist ja eigentlich jemand, der, so kam es mir jetzt bei diesem Vorwort vor, sehr traditionell eigentlich ist. Also sehr zum Beispiel auf diesen Begriff des industriellen Designs sich berufen hat, wo er natürlich herkommt, das ist insofern legitim, aber dann auch auf eine Art und Weise von einer Ethik des Designs spricht, wo ich mich frage, ob dieser Ethikbegriff, den er selber hat, er hat ja, glaube ich, sowas wie die 10 Prinzipien guten Designs irgendwo mal niedergeschrieben, ob die in der heutigen Zeit, also eben 5 bis 10 Jahre später noch so 1:1 Bestand haben würden. Also sicherlich als Überschrift ja, aber ich habe immer den Eindruck gehabt, das ist eigentlich ein sehr krasser Traditionalist, der da zu einem spricht. Und bei dem ganzen Buch, also das überträgt sich so ein bisschen darauf. Es ist eigentlich, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, eben Paradigmenwechsel und wir müssen uns unbedingt positionieren. Wir brauchen da große Namen, die am Anfang da sind, um auch den Förderungsbedarf, also auf einer ganz ökonomischen Ebene, oder auf einer politisch-ökonomischen Ebene für das Design zu festigen. Also um zu sagen, wir sind hier. Es wird ja auch immer gesagt, ohne Design geht gar nichts und wir sind die treibende Kraft im sozialen Wandel und so. Also diese völlig ja pathosbehafteten Forderungen an das Design, was es sein soll, was es sein kann. Und also ich hatte sehr stark den Verdacht, das ist ja auch 10 Jahre nach der bundesdeutschen Exzellenzinitiative. Hier will man unbedingt sich positionieren, damit man auch den Anspruch auf Fördergelder formulieren kann. Also vielleicht, ich bin mit Sicherheit jetzt auch ein bisschen arg bösartig, aber das war so mein allererster Eindruck. Das stellt auch überhaupt nicht den Wert dieser Studie in Abrede, aber habe trotzdem so ein bisschen den Verdacht, dass man das, was ich gesagt habe, zwischen den Zeilen durchaus rauslesen kann.
Ihr habt jetzt schon verschiedene wichtige Punkte genannt, die mir auch aufgefallen sind. Eben einerseits so dieser Fokus auf Industriedesign, und das ist ja ein ganz bestimmter Fokus auf Industriedesign. Also es wird zwar Design als Element, das eben Gesellschaft gestaltet, aber es ist es ist ein Fokus auf Industrial Design, was an vielen Hochschulen ein eigener Studiengang ist, wo es eben stark auch um Produktdesign geht oder einfach um Automatisierungen. Und der Zugang zu Gesellschaft oder zu diesem Verhältnis zwischen Design und Gesellschaft wird dadurch, wie es positioniert wird, eben auch mit Ursula von der Leyen, eben auch mit diesem Fokus auf Industriedesign, relativ stark über die Wirtschaft gestaltet. Also es sind die wirtschaftlichen Fragen und auch, wie kann man Design für Wirtschaft gebrauchen, und eben da, es geht da sehr stark um diese Idee eines Green New Deal, und es wird nie, zum Beispiel das Wirtschaftssystem wird nie hinterfragt, auch der Einfluss von KI zum Beispiel oder von Automatisierung auf das Wirtschaftssystem wird nie so hinterfragt, und auch dort, wo die Geschichte von Design aufgerollt wird, befinden wir uns zuerst mal im Industriedesign, auch in den Forderungen, wo es eben zum Beispiel um Kommunikationsfähigkeit und so geht, was durchaus auch legitime Forderungen sind. Auch da, also ist zum Beispiel die Geschichte von Kommunikationsdesign, die schon auch mit der Industrialisierung absolut zusammenhängt, aber wo wir von anderen auch Zeiträumen sprechen, wenn wir schauen, wie zum Beispiel Typografie sich entwickelt hat, oder das fängt mit handschriftlichen Sachen an und geht dann in den Buchdruck und bekommt dann schon durch die Digitalisierung oder eben auch die stärkere Industrialisierung, die aber beim Buchdruck ja schon ein bisschen früher anfängt, hat da auch eine andere Geschichte. Und ich glaube, von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass da wirklich auch noch genau hinzuschauen, wer steht da genau dahinter und um welche Formen des Designs, welche spricht es an und aus welchen Interessen kommt es. Das ist so das eine. Das andere, was, ich weiß nicht mehr, du Jost oder du Arno angesprochen hast, ist so dieser Aspekt, ja, inwiefern entspricht das denn noch dem heutigen Zustand? Und auch für mich damit zusammenhängt auch die Frage, ja, ist das ein neuer Diskurs? Ist es wirklich ein neuer Diskurs? Diese Forderungen. Und das hängt auch mit meinen eigenen Studienerfahrungen zusammen. Ich habe meinen Bachelor im 2012 habe ich den abgeschlossen am Hyperwerk in Basel. Das war sehr projektfokussiert, das war sehr interdisziplinär. Und dann später, das war das 2021 ungefähr, wo ich den Master abgeschlossen habe, auch das war ein sehr projektfokussiertes Studium, das war sehr interdisciplinär. Also es sind wie so also ich glaube, es gibt Studiengänge, die sich auch oft als Kritik an Design-Ausbildung, wie sie klassischerweise läuft oder wie man sie die sich so vorstellt, dass es die durchaus gibt, und das Weißbuch verhält sich so ein bisschen so oder positioniert sich so ein bisschen so, als ob es das gar nicht gäbe, und wählt dann auch ExpertInnen, die eben vielleicht nicht in Studiengängen arbeiten, die das schon können, oder befragt auch nicht Studiengänge, die das bereits tun. Das ist so das eine. Und das andere da ist auch, dass ich eben jetzt in die Frage, inwiefern ist das heute noch relevant, würde ich schon sagen, dass, wenn ich mir die Studiengänge in der Schweiz anschaue, dann gibt es schon, und ich würde sagen, dass das ist sicher in vielen Orten auf der Welt nach wie vor so, dass es eben schon noch sehr dieses Wenn-Projektarbeit, dann so diese für das eigene Portfolio irgendwelche Modellarbeiten machen, die aber eigentlich wie sehr praxisfremd dann auch sind und auch mit sehr, zum Beispiel, also mit sehr, sehr klaren Ideen, was denn jetzt ein gutes Design sein soll. Und das ist ein sehr stark, ich würde sagen, von der europäischen Geschichte und auch vom, zum Beispiel von Swiss Design als Stil sehr stark geprägtes Designverständnis. Das vielleicht mal so ein paar Gedanken dazu.
Also gerade diese Auswahl, wer da überhaupt gefragt wird, das ist mir auch extrem aufgefallen. Also man muss ein bisschen unterscheiden, glaube ich. Da gibt es dann diese schöne Weltkarte zu diesen Erhebungen von 2016. Und da wird zum Beispiel komplett Südamerika und Lateinamerika, komplett Afrika, komplett ausgelassen.
Genau, und das sind sehr, also gerade Südamerika das ist sehr, sehr interessant, was die machen. Und dann ist auch in der Designforschung zum Beispiel ist die Architektur sehr ein wichtiger Aspekt, den ich jetzt bis jetzt noch nicht wirklich gesehen habe. Und auch da läuft eben gerade in Südamerika sehr, sehr viel oder auch viele Texte zur Designforschung, die wir lesen, kommen aus dieser Richtung.
Und dann ganz kurz noch dazu, weil ich möchte nicht, dass das unter Luft hängt. Also 2016 eben ganze Kontinente ausgelassen. Es verschiebt sich dann 2019 ein bisschen. Dann gibt's ja diese Hearings, und zwar in Europa, in Pasadena, also Nordamerika an der Westküste, in Kyoto und in Johannesburg. Also vier ganze Hearings für quasi ein globales Bild des Status quo der Designlehre zu zeichnen. Und also mir ist schon klar, man muss da sehr stark fokussieren und kondensieren. Und da waren sicher auch Leute von überall mit eingeladen. Aber in dieser krassen Fokussierung auf diese vier Städte oder anfangs dann auch auf die Befragten in den jeweiligen hauptsächlich westlich orientierten oder ja Städten und Standorten, ist das ja schon ein bisschen verwegen, da eben diesen Globalanspruch dann auch zu stellen.
Also ich würde dem auch noch hinzufügen, dass jetzt mal ganz unabhängig noch von der geografischen Eingrenzung, darauf gehe ich gleich noch ein, aber dass es sich ja auch ausgesprochen, dass es zwar von Designlehre spricht, aber schon rein auf akademische Designausbildung ausgelegt ist. Also es befragt ausschließlich zur Ausbildung an Designhochschulen, das steht da auch drin. Und das ist ja schlichtweg einfach nur ein Teilbereich von tatsächlicher Designlehre und das klammert einen riesigen Teil der Designausbildung schon mal aus. Das eine und das andere, du hast es eben schon gesagt, Arno, dass in der ersten Befragung dieser 150 Designlehrenden und Praktizierenden basically eigentlich, kann man sagen, der gesamte globale Süden ausgeklammert wurde oder nicht befragt wurde. Auch wenn man sich auf dieser Karte, das haben unsere ZuhörerInnen natürlich jetzt leider nicht vor Augen, aber da fehlen einerseits eben Südamerika und Afrika, aber auch der komplette Mittel- und Westasiatische Raum sowie Russland, aber auch Osteuropa. Und das sind mitunter halt auch Teile der Welt, die komplett andere, sagen wir mal, wirtschaftliche Implikationen an eine Designpraxis und an eine Designausbildung stellen. Und daraus ergibt sich für mich eigentlich, ja, damit auch ein sehr eingeschränkter Begriff von Design tatsächlich irgendwie stattfindet hier.
Vielleicht noch für unsere HörerInnen als Ergänzung eben, die Texte verlinken wir in den Shownotes und da könnt ihr die Karten auf der Seite, 47 ist die Karte. Es geht mir in dieser Kritik vor allem auch darum, zu verstehen, Was ist das für eine Publikation? Von wem kommt sie? Und ja, worüber spricht sie genau? Und spricht sie über was, was für mich relevant ist oder nicht? Und ja, man kann sagen, eben das Malmö-Projekt, ja, man kann sagen, das ist eine große Herausforderung. Man kann sagen, sie hat nicht überall hingeschaut. Jost, du hast vorhin erwähnt, sie schauen nicht auf alle, oder auf, sie haben sehr einen klaren Fokus auf, wie Design gelehrt wird, oder eben in diesem akademischen Kontext, wobei sie schon auch erwähnen oder thematisieren, dass eben viel Designwissen heute auch autodidaktisch gelernt werden kann. Eben in der Schweiz gibt es die Berufslehren, also es gibt sehr viele verschiedene Varianten, wie das stattfinden kann. Das können sie nicht alles abdecken. Ich würde auch sagen, dass eben die deutsche Perspektive relativ stark auch da ist, eben mit diesem Bauhaus, das sehr präsent ist, gerade am Anfang und, oder in der Rahmung drin. Genau, und ich habe mir jetzt auch nicht die Personen im Detail angeschaut, die alle befragt oder beteiligt waren. Ich glaube, das würde sich durchaus lohnen, eben dann nochmal zu schauen, eben sind das, wie viele davon sind Industriedesigner und welche Designfelder sind denn noch abgedeckt. Ich weiß nicht, wenn ihr mögt, ich würde gern auf diese Ergebnisse auch im Executive Summary ein bisschen zu sprechen kommen. Um auch ein bisschen zu schauen, ja, gibt es denn Dinge, die wir gut finden oder die wir interessant finden? Und vielleicht vorausgeschickt, ich finde das ein Projekt, das ich für mich in meiner Auseinandersetzung mit Design und Designforschung durchaus interessant finde, das dann mal noch gründlicher durchzuarbeiten, einfach weil es schon auch einen Überblick über bestimmte Perspektiven auf Design, mit denen wir auch in der Designforschung und in der Designpraxis konfrontiert sind, zusammenfasst oder auch darstellt, kommuniziert. Und weil es für mich eine gute Grundlage ist, mich dazu zu verhalten, zu positionieren oder auch meine eigene Position zu schärfen. Und es ist auch ein Projekt, das durch seine Größe, durch die Unterstützung, die es von verschiedenen Seiten hat, von den Institutionen, die dahinter stehen, auch eine gewisse Wichtigkeit haben kann in den nächsten, ich weiß nicht, 10 Jahren, 5 Jahren, so, genau. Also kommen wir doch mal auf dieses Executive Summary. Ich würde das kurz versuchen zusammenfassen, bevor wir dann darüber diskutieren. Einerseits wurde Handlungsbedarf identifiziert. Also es wird, wie gesagt, dass es eine Einigkeit darüber gibt, dass der Status quo der Designlehre nicht angepasst ist oder ungenügend ist, um die Herausforderungen zu bewältigen, die sich durch gesellschaftliche Veränderungen, wortwörtlich durch Veränderungen von Technologie, Wirtschaft und Gesellschaft auch ergeben, und da ist speziell auch den Aspekt der Dynamik, die diese Veränderungen haben. Dann gibt es eben auch der zweite Punkt vom Handlungsbedarf ist, dass es nicht eine Organisation oder nicht organisierte Bestrebungen gibt, um dieses Problem oder zu lösen, beziehungsweise um Designausbildung zu koordinieren oder zu aktualisieren. Also sie sagen, es ist keine Initiative bekannt, die einen radikalen Neuanfang wagt. Das würde ich ein bisschen in Frage stellen, aber da kommen wir vielleicht später dazu nochmal. Genau, und darüber hinaus sagen sie dann, vielleicht noch ein bisschen zum Kontext, da wurden verschiedene Leute befragt, also einerseits aus der Designpraxis, aus der Designlehre, also Personen, die Design unterrichten oder für Studiengänge auch verantwortlich sind, und auch Designstudierende, die befragt wurden. Und die wurden einerseits befragt, wie sie ihre eigene Ausbildung, den Berufseinstieg und so weiter erlebt haben, und andererseits, wie sie sich denn eine Designausbildung wünschen würden. Was für eine Designausbildung würden sie sich wünschen? Wie müsste die aussehen, dass sie eben zukunftsfähig ist? So. Und da gab es 7 Punkte. Es ging, also was kritisiert wurde, war der reibungslose Übergang in das Erwerbsleben, also der Berufseinstieg. Das ist auch was ich kenne vom Studium, dass das immer wieder Thema war von den Studierenden, ein Wunsch an die Dozierenden. Dann, dass dieser Aspekt zwischen Spezialisierung und Generalisierung dass der zu wenig Platz hat in der Designausbildung, weil ja Designpraktiken sehr, sehr vielfältig sind. Dann wurde Design als, oder wird Design als wertbasierte Praxis definiert und eben als etwas, was mit sehr großer gesellschaftlicher Verantwortung verknüpft ist. Es gibt den Aspekt, der zu behandeln ist in Bezug auf Digitalisierung, Technologie und spezifisch Einsatz von künstlicher Intelligenz. Dann auch in Bezug auf, was ist Design, so dass Design sehr stark darum geht, verschiedene Aspekte, verschiedene Anliegen miteinander zu kombinieren. Und eben, ein Kern von Design ist die Kombination aus Vorstellungskraft und Fähigkeiten zur Veranschaulichung, ja, zu eine Brücke zwischen diesen beiden zu schlagen. Dann, dass sich auch eine Entwicklung ergeben hat, eben von dass im Designverständnis im frühen 20. Jahrhundert sehr stark als ein Ergebnis angeschaut wurde und heute vielmehr als Prozess gesehen wird. Und so das Thema von lebenslangem Lernen im Zentrum von Design und Designausbildung steht. Genau, und das noch ein letzter Punkt eben, dass es auch eine Einigkeit darüber gibt, dass es eben regionale und kulturelle Unterschiede gibt. Dass die irgendwie berücksichtigt werden müssen.
Ja, ich wollte nur ganz kurz sagen nochmal, also ich habe ja vorhin etwas geschimpft, aber ich stehe auch dazu, aber grundsätzlich heißt das ja, das habe ich auch gesagt, heißt das ja nicht, dass das grundsätzliche Anliegen dieses Projektes falsch ist oder dass im Rahmen dieser jeweiligen Hearings oder der jeweiligen Erhebungen schlecht gearbeitet wurde oder so, sondern diese Schlüsse, die da gezogen werden, die werden in dieser, ich nenne es mal Ökologie, die das Projekt aufgebaut hat, ja durchaus ordentlich zustande gebracht. Und ich würde auch diese Punkte größtenteils unterschreiben. Was ich ganz interessant fand, ist, also es gibt dann am Anfang eben diese Key-Punkte und dann gibt es am Ende auch ab Seite, ich glaube 253, gibt es dann eben nochmal diese Zusammenfassung von diesen Punkten und da werden auch die Unterschiede definiert. Und die finde ich nochmal relativ interessant. Da wird dann zum Beispiel gesagt, bei diesem europäischen Hearing wird deutlich, dass die europäischen Interviewpartner doch einen sehr starken Vorbehalt zum Beispiel gegen der Digitalisierung äußern, also gegenüber der Dynamik, der Wirkungskraft, was das für das Feld des Designs bedeutet und so weiter. Während die Nordamerikaner das laut der Ergebnisse hier eher anerkennen, dass eben das Design immer mehr durch automatisierte Prozesse bestimmt wird, sich sehr immer stärker über algorithmische Codes äußert und man sich deswegen auch zunehmend damit beschäftigen sollte. Dann, ganz interessant, bei dem asiatischen Hearing wird sehr stark diese Distanz zwischen Moderne und kulturellem Erbe, zwischen den Traditionen, den ästhetischen Traditionen vor Ort formuliert. Also und es stellt sich dort eher die Frage, wie kann man beides auf einen Nenner bringen? Und bei dem afrikanischen Hearing in Johannesburg wurde sehr stark auch darüber gesprochen, über Kolonialismus und wie Design in Afrika, also ich verallgemeine das jetzt auch mal auf den ganzen Kontinent, was natürlich unmöglich ist, wie Design in Afrika sich sozusagen aus dieser kolonialistischen Lesart von Design herausheben kann. Und das fand ich sehr spannend, dann doch diese komparatistische Ebene aufzumachen. Das hat mich auch sehr stark an das erinnert, was wir bei dem Ingmar Thies in der Folge hatten, der ja eigentlich einen sehr ähnlichen Ansatz gewählt hat, nämlich mit Leuten aus der ganzen Welt zu sprechen und darüber auch Unterschiede formuliert hat, die aber eher für sich stehen hat lassen und eher für sich subjektiv sozusagen Schlüsse auf seine Art Design zu lernen gezogen hat.
Ja, und wenn ich mir eben jetzt so diese verschiedenen Punkte anschaue, würde ich schon sagen, dass das alles Punkte sind, die für mich nicht irgendwie komplett neu oder komplett fremd sind. Und ich denke gerade darüber nach, gibt es Punkte, die mir komplett fehlen. So. Und eben da kommt dann auch noch dazu die Frage, ob das, was mir dann fehlt, eben vielleicht, ja, dort wo es um Ansprüche von also beispielsweise auch Designgeschichte und eben Kolonialismus im Design und dort, ja, oder Fragen nach postkolonialen Praktiken oder überhaupt auch die eben, dass wir nicht nur interdisziplinär denken, sondern auch die Frage von, wie gehen wir mit Interkulturalität und auch Transkulturalität um im Design. Und also, dass es nicht nur so ist, dass es da Unterschiede gibt, sondern dass in der heutigen Designpraxis eben, weil wir so stark auch vernetzt sind, wie wir dann mit diesen Unterschieden umgehen können, ja, und mit was für Werte da wir reinbringen. Das wäre so für mich vielleicht noch eine Frage, die oder ein Aspekt, der mir fehlt. Ich weiß nicht, fällt euch noch was ein, was euch da fehlt?
Ich glaube so generell, dass, wenn ich mir die Studie anschaue und gucke, dass das hat einerseits den Anspruch, die Designlehre, das Design global darzustellen und dann das aber irgendwie auf 300 Seiten abhandelt, was ich relativ wenig finde, ja, dann fehlt mir vielleicht im Ganzen so, was ich eben schon angesprochen habe, so eine gewisse Differenzierung. Und dass irgendwie immer wieder so von dem Design gesprochen wird, der Designlehre, dass da so alles irgendwie so unter einen Schirm versucht wird zu stecken, aber immer wieder an gewissen Stellen auftaucht, dass es irgendwie, dass dann doch sehr spezifische Implikationen getroffen werden. Was da für mich ein Beispiel ist, ist das, du hast es eben schon angetönt, Eliane, dass es wird darüber gesprochen, dass gewisse formal-ästhetische Fähigkeiten oder Skills einfach viel zugänglicher sind heutzutage. Also was ich ganz weird finde, ist, dass dieses Konzept von irgendwie YouTube-Tutorials oder so auf eine gewisse Art und Weise kritisiert wird und auf eine ähnliche Ebene gestellt wird wie jetzt generative künstliche Intelligenz. Aber das jetzt zum Beispiel ein Phänomen ist, was ich nicht allgemeingültig sagen würde, das verändert die gesamte Designpraxis, sondern das ist zum Beispiel, glaube ich, vielleicht für, sagen wir, so rein bildgerichtete Designpraxis schon relevant. Also das vielleicht für Grafikdesigner, Illustratorinnen, AnimatorInnen oder aber irgendwie Motion Designer oder Leute im Film irgendwie relevant sein kann. Aber dann gibt es auch Designpraxis, bei der das vielleicht überhaupt nicht der Fall ist. Ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass im Industriedesign, wenn es irgendwie um konkrete Materialtechnik geht oder so, dass das etwas ist, wo jetzt YouTube-Tutorials so dermaßen einen durchschlagenden Einfluss drauf haben.
Ja, oder wo ich dann wirklich auch YouTube-Tutorials dazu finde. Mir fällt jetzt da in der Diskussion auch gerade sehr stark auf, dass wir eben Designausbildung auch gleichsetzen mit eben diesem Erlernen von oder mit diesem Erlernen von praktischen Fähigkeiten oder eben von, also Fähigkeiten, die sich auf, ja, auf die Produktion von gestalteten Objekten beziehen und da eigentlich so die vielleicht nicht so direkte Produktionsfähigkeiten, sondern eher indirekte Sachen eben wie Designtheorie, Designforschung, Designgeschichte, deren Bedeutung gar nicht so explizit auch vorkommt, oder?
Ja, also ich habe jetzt bei allem, was ihr gesagt habt, und das würde auch was einschließen, was mir aufgefallen ist, dass zum Beispiel eigentlich so gut wie gar nicht von irgendwelchen marginalisierten Gruppen und Inklusivität oder ähnlichen Sachen gesprochen wird. Das schließt das mit ein, was ich jetzt sage. Ich glaube, was wir hier haben müssen, ist ein historischer Blick auf diese Veröffentlichung, weil es sehr deutlich wird für mich, dass das Buch oder dessen Anfänge in einer Zeit waren, in der die Digitalisierung im Design meiner Meinung nach noch nicht vollumfänglich, nämlich auch als gesellschaftlicher Prozess verstanden wurde, sondern vielleicht Digitalisierung zum Beispiel im Sinne von lustigen Softwares, die man in der Praxis nutzt, zwar angekommen ist, aber nicht verstanden wurde, dass es sowas wie Digital Citizens oder sowas gibt. Und ich glaube, sobald man diesen Blick darauf hat, verändert sich auch die Wertigkeit dieser ganzen Veröffentlichung.
Kannst du dazu noch ein bisschen mehr sagen, wie du denn die Qualität dieser Wertigkeit auch beschreiben würdest?
Naja, ich glaube, wenn man heute fragen würde, wäre zum Beispiel der nordamerikanische und europäische Teil vielleicht sehr anders geworden. Also weil da eine Generation von Designern oder Designlehrenden nachgekommen ist, die wie in der Schweiz, aber ich habe auch den Eindruck, insgesamt im deutschsprachigen Raum ein sehr starkes politisches Selbstbewusstsein hat. Und hier in diesem Weißbuch scheint es mir eher, dass man sehr stark darauf bedacht ist, klar diese soziale Durchschlagskraft von Design anerkennen zu wollen, aber nicht sogar so weit gehen zu wollen, dass man sich dann dafür tatsächlich irgendwie positionieren muss.
Ja, ich finde das einen wichtigen Punkt, den du hier machst, Arno. Und ja, vielleicht können wir jetzt auch den Blick ein bisschen mehr noch auf Trogemanns Text legen nach dieser Einordnung. Arno, magst du uns ein bisschen einführen in den Trogemann-Text?
Ja, also Trogemann geht auf einige dieser Dinge, die wir jetzt gesagt haben, bereits ein. Allerdings ist die Kernaussage von Trogemanns Text noch ein bisschen eine andere und das geht um etwas, wo wir jetzt noch nicht drüber geredet haben. Die ganze Publikation, es ist ja ein Sammelband, den Trogemann so herausgegeben hat, dreht sich, wie der Titel schon sagt, um The Unknown in Design, Art and Technology, also um das eigentlich das Nichtwissen. Und das ist so ein bisschen das, worauf er auch seine Kritik an diesem Weißbuchprojekt bezieht. Also dazu möchte ich noch sagen, dass auch das, was du eben, Arno, gesagt hast, ich sehe natürlich, dass das Weißbuchprojekt in seiner Zeitspanne, in der das verfasst wurde, leicht zu kritisieren ist jetzt aus unserer heutigen Perspektive. Das war ja auch, wo das herausgekommen ist, sehr kurz, würde ich mal sagen, bevor generative KI als breites Phänomen so wirklich eingeschlagen hat. Genau, aber, um jetzt wieder auf Trogemann zurückzukommen, dieser Umgang mit Technologie und quasi neuen Entwicklungen, neuen Technologien im Design ist das, was Trogemann an diesem Weißbuch-Projekt oder dem Whitebook-Project zentral kritisiert, dass aus seiner Sicht das Weißbuch-Projekt insofern einen unzureichenden Umgang mit neuen Technologien und in seinem Beispiel auch sehr viel mit künstlicher Intelligenz hat, dass gemäß ihm zu stark so ein, sage mal, solutionistischer Umgang damit mit neuen Technologien propagiert wird. Also dass neue Technologien oder breiter gefasst vielleicht sogar die Zukunft etwas ist, was man mit Design vielleicht auf eine Weise gestalten oder kontrollieren, ist vielleicht so ein bisschen ein zu großes Wort. Aber das die Designer diejenigen sind, die eigentlich die Zukunft in dem Sinn gestalten. Das ist, würde ich sagen, auch eine Interpretation von Trogemann des Whitebook Projects. Das kann man, denke ich, auch anders lesen.
Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, ich würde ihm zum Beispiel da zustimmen. Also ich hatte mir hier ganz groß den Begriff der Designification an den Rand geschrieben. Mhm. Also in der Medizin spricht man ja von Medikalisierung in dem Sinne, dass das medizinische System der Medizin versucht, seine Sichtweise der Welt auf alle anderen Systeme zu übertragen. Und Ähnliches passiert eigentlich auch im Weißbuch, nämlich diese Universalisierung, diese Verortung von Design als allgegenwärtiger, wie du sagst, Lösung für bestehende Probleme. Mhm. Und das kann man, finde ich, also in diesem Absolutismus, dem Weißbuch auch durchaus vorwerfen.
Ja, durchaus. Also das wird auch genau zu Beginn dieses Textes von Trogemann anhand von Zitaten aus diesem White Book Project auch sehr gut dargelegt, wie dieses eben diese Designification stattfindet. Und er da auch mehr oder weniger implizit kritisiert, dass DesignerInnen sich vielleicht darin auch so ein bisschen zu viel Handlungsmacht zuschreiben oder vielleicht zu stark eben diese Komponente des Ungewissen außen vor lassen, dass ja, wie er auch anhand von einem Zitat von Andrew Pickering, das werde ich jetzt nicht wiedergeben, aber das könnt ihr sehr gerne in diesem Text nachlesen, das auch daran aufmacht, dass man halt nicht in der Position ist als Designer, dass man wirklich die Zukunft gestaltet, sondern letzten Endes kann man das natürlich nicht vorsehen, was irgendwie passiert mit jedweden Sachen, die man als Designer gestaltet, sondern dass man einfach mit der Welt, wie sie ist und wie sie sich entwickelt, gestalten sollte und insofern nicht sagen kann, nicht irgendwie eine Zukunft tatsächlich formiert, sondern quasi einfach Anstöße gibt, dass man mit der Welt eben, wie sie es arbeitet, und nicht die Welt mit Design beherrscht. Habe ich das richtig wiedergegeben, Arno?
Ja, und also das Weißbuch fordert ja in gewissermaßen auch eine Ethik des Designs, die genau da setzt dann eben auch Trogemann nochmal an. Er sieht den Ethikbegriff an sich schon mal kritisch, was ich wiederum ein bisschen kritisch sehe. Ich meine, wir haben eine ganze Staffel über die Ethik des Designs gemacht. Ich glaube nicht, dass die obsolet wird. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob Trogemann vielleicht habe ich es auch falsch verstanden und er bezieht sich eher auf das Weißbuch, aber dass hier insgesamt ein falscher Ethik- wie auch Verantwortungsbegriff genutzt wird. Nämlich in dem Sinne, dass es bei mir persönlich zumindest so ankam, dass ja Verantwortung oder Ethik im Design immer nur bedeutet, im Moment der Designpraxis ethisch verantwortlich zu sein. Also ich bringe die beiden Begriffe bewusst zusammen. Und im Prinzip das, was danach kommt, eben das, was man nicht weiß, eigentlich rückwirkend dann auch gar nichts mit dem Design zu tun hat. Also es wird dann nachher wieder so ein bisschen paradox aufgegriffen und gesagt, ja, genau deswegen muss sich daraus eine Fehlerkultur entwickeln. Aber ich finde, da werden die Begriffe auf jeden Fall nicht konsistent benutzt und auch nicht so ganz überzeugend vorgestellt, also was Ethik und Verantwortung angeht.
Ich verstehe das auch so, eben diese Kritik am Weißbuch, dass eben in den Forderungen, die im Weißbuch formuliert werden, oft es darum geht, eben zu sagen, ja, da ist was Neues, das muss jetzt, zu dem muss jetzt Wissen vermittelt werden in der Designausbildung. Und so wie ich Trogemann verstehe, geht es eben dann eigentlich um die Vermittlung einer Metafähigkeit, die zentral ist für Design, nämlich eben den Umgang mit Unwissen oder mit Unbestimmten. Also, dass man eben nicht lernt jetzt, wie gehe ich mit diesem KI-Tool um und wie ist die neueste technologische Entwicklung, wie setze ich die ein, sondern stärker dann überhaupt die Frage, Studierende kompetent darin zu machen, in sich verändernden und chaotischen und nicht bekannten Umfeldern dann auch diese überhaupt zu navigieren. Und auch da stellt sich dann wieder die Frage, wie gehen wir dann damit oder wie treffen wir in Umgebungen, wo wir weder genau sagen können, was der Jetzt-Zustand ist, noch genau sagen können, welche Auswirkungen unser Handeln hat, wie können wir darin dann auch ethische Entscheidungen treffen. Ich weiß nicht, ob er so weit geht, aber Ja, und das ist eben dann nicht nur in Bezug auf Ungewissheit im Zusammenhang mit Technologien und gesellschaftlichen Entwicklungen, sondern eben auch, wenn wir über gesellschaftliche Diversität oder eben auch individuelle Diversität anschauen und dieses sich bewusst machen davon, was man eben nicht will, nicht weiß und wo die eigenen Grenzen liegen und wie gehe ich damit um, dass diese Grenzen existieren. Genau, und wie kann ich in diesem Kontext gestalten, so dass ich irgendwie trotzdem handlungsfähig bin. Ich glaube, das ist wie so eine Kernkompetenz, die eben jetzt in diesem Whitebook irgendwie vergessen geht und eben wo die Forderungen, die gestellt werden, sich auch ein bisschen, oder man könnte denen unterstellen, dass sie eigentlich ein Symptom sind davon, dass Leute feststellen, dass Ungewissheit da ist und sie können diese nicht akzeptieren. Also genau. Oder wissen eben nicht mit der Ungewissheit als Prinzip umzugehen. Das wäre eine mögliche Lesart da.
Ja, was ich bei Trogemann eigentlich ganz gelungen fand, da bezieht er sich auch aufs Weißbuch, er arbeitet das ja ab an vier Säulen, an denen dieser Verantwortungsbegriff auch im Kontext dieses Nichtwissens dann im Prinzip abgearbeitet wird. Das ist eines The Thinking Hand, also diese Kombination im Design aus Planen, aus Denken und Erschaffen oder Machen.
Ich würde da gerne noch kurz ergänzen, da geht's auch, das bezieht sich auch auf einen Aspekt, der wichtig ist im Design-Diskurs, von eben nicht explizitem Wissen, dass sehr viel Wissen ist, das eben einfach in der Hand ist und dass man nicht, dass man gar nicht versprachlichen kann. Senet hat zum Beispiel dazu im Zusammenhang mit Handwerk drüber geschrieben, dass es eben um dieses Wissen in der Hand, dadurch, dass eben eine Praxis besteht und die eben auch im Handwerk drin ist. Das noch als Ergänzung. Er meint die anderen Sachen auch, aber ich glaube, es ist wichtig, den Aspekt im Kontext des Design-Diskurses nicht zu vergessen.
Ja, absolut. Und eben die anderen Säulen sind dann die Digitalisierung und Tools, wo sicher dann die KI auch dazu gehört, Teamwork und Interdisziplinarität, eben dass dieses vernetzte Arbeiten im Design immer stärker wird, dass das Spezialwissen immer mehr zunimmt und deswegen auch Dinge ganz oft nicht gewusst werden von Designern und deswegen eben auch auf externe Netzwerkmitglieder dann zugreifen müssen zum Beispiel und eben den Begriff von Uncertainty und Ignoranz, also Unsicherheit und diesem eben Nichtwissen. Beim Nichtwissen musste ich übrigens ganz stark an Donald Rumsfelds Known Unknowns denken. Ich weiß nicht, Donald Rumsfeld ist euch vielleicht noch ein Begriff aus dem Kontext von 9/11. Amerikanischer, was war der, Verteidigungsminister? Nee, oder Außenminister, weiß ich nicht mehr genau. Und der hatte, es ging dann eben darum, diese Massenvernichtungswaffen im Irak als Vorwand zu nehmen, um dort einzumarschieren. Und er hat von Known Unknowns gesprochen, also von Dingen, die wir unterbewusst wissen. Und aus diesem Schlagwort hat sich dann eine ganz interessante akademische Diskussion ergeben, die dann eben unterscheidet zwischen Known Unknowns, also Dingen, die wir unterbewusst wissen, Unknown Knowns, Dinge, von denen wir also wissen, dass wir sie nicht wissen, Known Knowns, also Fakten und Fähigkeiten, und Unknown Unknowns, also Dinge, von denen wir gar nicht wissen, dass wir sie nicht wissen. Und das finde ich doch eine ziemlich clevere Unterscheidung, die man hier vielleicht auch im Hinterkopf behalten könnte, weil das ja auch alles im Prinzip strategisch Bereiche sind, die man in das eigene Wissen, das man dann in dieser Designpraxis umsetzt, zumindest im Hinterkopf behalten könnte.
Plus eben, die haben alle unterschiedliche ethische Implikationen auch.
Oder? Ja, absolut.
Genau, weil es geht ja auch darum, sich nicht hinter dem Unwissen zu verstecken und alles zu erlauben mit dem Ding, ja, ich habe es halt nicht gewusst. So.
Was ich auch ganz interessant fand bei Trogemann ist eben, es ergibt sich auch aus der Thinking Hand, aus diesem Kontext, dass er das zentrale Problem sieht bei der Trennung von Thinking und Acting, also von dem Denkanteil der Hand und dem Praxisanteil. Und dass sich da eben so eine kognitive Distanz ergibt zwischen dem, was man plant und dem, was am Ende dabei herauskommt. Und da aus dieser Distanz heraus ergibt sich dann eben das Problem der Uncertainty für die Zukunft und dem Nicht-Überschauen von möglichen Folgen des eigenen Designs zum Beispiel.
Das verstehe ich noch gerade nicht, wie das zusammenhängt, oder? Weil also der Punkt, dass dieses Trennen von Thinking and Acting ist etwas, was eben in der Designforschung schon länger wie theoretisiert und auch kritisiert wird, dass eben dieses Doing und Thinking eigentlich zusammenfallen oder eben auch zum Beispiel eben im Gestalten eine Wissensproduktion oder auch ein Umgang mit Wissen stattfindet. Und wie kannst du mir nochmal den Schritt erklären, wie das dann zur Ungewissheit kommt?
Also ich bin ja jetzt kein Design-Theoretiker, aber so wie ich es verstanden habe, ist es so, dass zum Beispiel durch eine zunehmende Digitalisierung diese Kluft zwischen rein hypothetischem Arbeiten an einem Objekt und der praktischen Umsetzung immer größer wird. Und dadurch, dass man dann das Endprodukt quasi nicht mehr in seinem, ich nenne es jetzt mal, wahrscheinlich werde ich dafür verprügelt werden, aber ich nenne es mal sein Endhabitat sozusagen, dass man das gar nicht mehr in dieser Ganzheit sozusagen erfährt, wird man in gewisser Weise kognitiv so ein bisschen davon abgeschnitten, was das denn bedeutet, wenn man so ein Produkt in eine bestimmte Umgebung pflanzt. Also, und daraus ergeben sich dann Probleme etwa in der Zukunftsausgerichtetheit von dem, was man tut. Also man hat sicher den Fokus, okay, das muss so und so funktionieren und das tut es vielleicht, aber vielleicht führt diese Funktionalität zu ganz anderen Problemen zum Beispiel. Und da ergibt sich für mich, also rein theoretisch, dann das Problem, dass man irgendwann das empirische Wissen nicht mehr hat, das man braucht, um so ein Design nachhaltig umzusetzen.
Für mich wäre da, du hast jetzt eben auf diese Zukunftsgerichtetheit geschaut, für mich ist es da noch die Frage, oder unsere visuellen Gewohnheiten haben eine Geschichte. Die haben sich aus einer Geschichte entwickelt und diese Geschichte hat jetzt erst angefangen, digital zu werden oder wo eben etwas, was nach Holzdruck aussieht, nicht ein Holzdruck ist, sondern so tut, als wäre es ein Holzdruck zum Beispiel. Und dass durch diese Distanz zwischen diesen beiden dann auch die Implikationen oder auch die Geschichte, woher diese visuelle Gewohnheit oder eine bestimmte Gestalt, ein bestimmtes Stilmittel kommt, dass das wie abgekoppelt wird und vergessen geht. Und für mich ist da aber auch der springende Punkt zwischen Design-Expertise und einem Laien-Design, oder? Wenn ich mit diesen Stilmitteln, mit Techniken umgehen und sie einordnen kann, so dass sie eben dann irgendwie angemessen sind auf das, worum, wo sich das, oder auf den Raum, auf den sich das Design am Schluss auch bezieht oder wo es stattfinden soll. Diese Angemessenheit braucht Wissen, Kontextwissen, aber auch eine Art Wissen im Tun, eben in der Art und Weise zum Beispiel, wie ich Dinge ansehe, wie ich Bilder auswähle. Und durch die Designausbildung habe ich Wissen, die mir hilft, Dinge einzuordnen, auszuwählen, bestimmte Stilmittel auszuwählen, zu kombinieren und dadurch auch bestimmte Effekte hervorzurufen oder Zielkonflikte auch aufzulösen oder auch gezielt spezifisch da zu platzieren. Das ist ja, für mich ist, es sieht niemand es als Problem, dass alle Menschen sprechen und nicht nur Schriftsteller sprechen oder Poeten sprechen. Und es wird wie so als Problem dargestellt, als würde dass wenn plötzlich nicht mehr nur die Künstler Kunst oder Bilder machen, dass es dann plötzlich ein Problem ist. Also, und es ist aber ein Unterschied, wenn ich als Nicht-Poetin, als Nicht-Schriftstellerin oder auch als nicht sehr sprachaffiner Mensch, wenn ich spreche, das ist was. Ich spreche anders und ich habe weniger Kunstfertigkeit darin, meine Sprache zu wählen. So, oder ich habe bestimmte Expertise in der Art und Weise, wie ich meine Sprache nutzen kann. Und ich habe eine ganz andere Expertise in der Art und Weise, wie ich visuell kommunizieren kann.
Gleichzeitig ist es ja schon so, dass dann Trogemann ja auch sagt, also ich paraphrasiere jetzt so ein bisschen und spitze auch noch mal ein bisschen zu, man muss letztlich Mut zur Lücke haben, oder? Also aus meiner Sicht ganz einfach aus dem Grund, weil man sich sonst auch mit dem Druck, möglichst viel Expertise haben zu wollen, in seiner eigenen Arbeit auch ersticken lassen würde. Also gleichzeitig findet diese Diskussion ja auch wieder im Weißbuch statt. Da wird ja durchaus formuliert, eben es gibt sehr viele Experten in sehr vielen Bereichen und dieses Expertentum führt auch zu einer höheren Vernetzung, was aber dann gleichzeitig auch wieder zu einer Verwässerung des Designbegriffs zum Beispiel führt. Also ich bin da jetzt nicht sicher, ob Sachen nicht zu wissen jetzt unbedingt negativ ist, auch für einen Experten im bestimmten Bereich.
Ja, würde ich absolut sagen, nein, ist es nicht, aber es geht ja dann auch um den Umgang, also den Umgang mit Nichtwissen und eben auch den Unterschied zwischen, oder wo fängt dann die Ignoranz an, wo ich eben nicht weiß, dass ich nicht weiß, oder wo ich tue, als wüsste ich.
Ich meine auch, was ich jetzt in den letzten paar Jahren gelernt habe, ist ja auch, dass sich jeder Designer eigentlich auch mit dem Umfeld, in dem das Produkt dann eben eingesetzt werden soll, auseinandersetzen soll. Also wozu ja eben zum Beispiel eine gewisse kulturelle, soziale, wie auch immer geartete Sensibilität dann mitzudenken ist.
Ja, oder genau, und auch da eben das nie vollständig sein kann, oder? Also wie in jedem Bereich, wo es um Wissen geht. Ich habe mit dem Trogemann-Text, schien er mir sehr klassisch, oder auch wenn ich jetzt beide, eben den Weißbuchtext und dann Trogemanns Text dazu anschaue, kommt es mir auch stark so vor, irgendwie, es ist, also für mich kommt so die Frage, ja, sind wir denn im Designdiskurs noch nicht weiter? Weil es mir so vorkommt, als würden wir das, ich weiß nicht, also seit es Design gibt, mehr oder weniger fast, oder seit es Designtheorie gibt, kommen diese Aspekte immer und immer und immer wieder vor. Und ja, jetzt kommt KI, ist jetzt, also es ist nicht als Konzept was Neues, aber es ist, dass es jetzt eine praktische Realität ist, ist was Neues und bringt spezifische Herausforderungen mit sich. Und von daher ist es für mich, ich hatte irgendwie nicht so das Gefühl, ich habe jetzt total was Neues gelesen, aber ich fand gerade mit den beiden Texten zusammen hat es doch relativ viel, bildet es doch recht gut verschiedene wichtige Diskurse in der Designforschung ab und spricht auch so ein bisschen oder hat so ein bisschen unterschiedliche Sprachen auch drin, weil zum Beispiel der Trogemann-Text ist ja sehr aus einer designphilosophischen Position geschrieben, bezieht sich auch immer wieder auf die antike griechische Philosophie und hat auch was sehr, sehr Formelles irgendwo durch, wo ich so sehr viel arbeiten muss, damit es dann für meine Praxis auch relevant wird. Und vielleicht wäre da für mich an euch auch die Frage eben, was nehmt ihr aus den Texten für euch raus? Vielleicht, also es kann für die Designpraxis sein, aber spezifisch auch für Designforschung. Was macht ihr damit?
Ganz kurz nur, man muss ja auch bedenken, gerade der Trogemann-Text ist ja auch als Einführung geschrieben. Also der will ja gar nicht das Rad neu erfinden, sondern überhaupt erstmal diesen Begriff des Nichtwissens irgendwie mal in diesen Designdiskurs positionieren. Und dass er da auf bestehende Diskurse, Forschung und so weiter zurückgreift, finde ich erstmal richtig. Also weil er damit quasi das Tor aufstößt zu dem Rest des Buches.
Und ich würde jetzt fast sagen, dass ich aus dem Trogemann-Text, glaube ich, tatsächlich mehr, würde ich sagen, praktische Inspiration, um es mal esoterisch auszudrücken, mehr vielleicht Implikationen für eine praktische Anwendung sehe, als jetzt tatsächlich in dem Weißbuch.
Magst, Magst du da ein bisschen, kannst du ein Beispiel nennen?
Ich glaube, so zentral dieser Punkt von eben dem Nichtwissen und quasi einer Nichtbeherrschbarkeit eines Resultats finde ich sehr relevant für eine Praxis, weil es einfach für mich näher an der Realität ist. Ich würde überhaupt nicht so weit gehen, glaube ich, wie Trogemann insofern, dass ich sage, dass ich keine Aussage machen kann, dass ich nicht darüber über die Zukunft nachdenke und über die Verantwortung, die ich vielleicht trage mit der Erschaffung des jeweiligen Artefakts. Aber ich würde schon sagen, dass das Annehmen eines Nichtwissens ein sehr relevanter Faktor ist in der Praxis.
Darf ich da noch kurz mal nachfragen? Ich habe jetzt bei Trogemann dieses Explizite, dass er sagt, eben nicht drüber nachdenken, nicht Verantwortung übernehmen, habe ich jetzt so nicht in der Stärke gelesen. Wenn das aber so gemeint ist in der Stärke, dann hat es ja was wahnsinnig Konservatives, weil dann kann eben Design in dieser weißen Ausstellung mit den weißen Podesten und den Designobjekten da drauf, kann ja das genau so bleiben. Und auch aus seiner gesellschaftlichen Verantwortung, eben, wir müssen da nicht über Macht und Gesellschaft reden, wenn wir über Design reden, oder? Und das hat was unglaublich Konservatives. So.
Also ich habe das tatsächlich in diesem Text schon so in einer gewissen Radikalität gelesen, aber vielleicht auch, weil er genau so eine starke Antithese aufbauen will zu diesem Whitebook-Project, dass Designer da in seine sehr, sehr zentrale Rolle reinstellen. Da gibt es schon die Aussagen in diesem Text, dass so das genau das er sagt, dass nur weil wir wissen, wie wir ein Artefakt oder etwas produzieren wollen, dass das nicht heißt, dass wir die Effekte davon verstehen, sobald sie existieren und quasi in einem System agieren. Und das ist auf eine Art und Weise richtig. Erstmal so als reiner Fakt, aber dass ich da das schon auch rauslese, dass das irgendwie damit einhergeht, dass man dann halt auch nicht die Verantwortung übernehmen kann dafür, was dann damit in der Umsetzung dann passiert.
Ja, oder eben für mich, ich hätte es dann mehr so gelesen, okay, und wie oder in welcher Form ist dann dieser Verantwortungsdiskurs im Design? Wie müssen wir denn führen auch? Oder ja, wie denken wir über Verantwortung in diesem Zusammenhang nach?
Genau.
Ja, für mich als Design-Nicht-Praktiker war der Text, was das Design selber angeht, gar nicht mal so relevant, wobei der natürlich interessante Fragen gestellt hat, weil das Design ja in meinem Leben durchaus auch eine Rolle spielt, wenn wir über Game Design sprechen. Aber ich fand für mich innerhalb von dem, was ich ja auch schon zu Wissen, Wissenstransfers und so weiter geforscht habe, das eine ziemlich wichtige Ergänzung oder Erinnerung vielleicht, dass man das Wissen auch eben als Prozess oder als Handlung sieht. Also er definiert ja diese verschiedenen Wissensbegriffe, die man haben kann, um daraus auch das Nichtwissen abzuleiten und spricht dann eben auch von Prozessen des bewussten Nichtwissens oder von Situationen, in dem Wissen bewusst von jemandem ferngehalten wird und ähnlichen Sachen. Und das war für mich nochmal eine wichtige Erinnerung, dass man das Wissen nicht nur als Entität denken muss, das wie so kleine Schubladen im Kopf stattfindet, sondern eben, dass es auch jemanden geben muss, der diese Schubladen baut.
Und eben, dass diese Schubladen auch visuell gebaut werden, ist ja da auch noch mit drin, oder? Oder einfach gestalterisch, nicht sprachlich gebaut worden.
Ja, genau.
Ja, und genau, das finde ich auch ein interessanter Aspekt, der, glaube ich, Trogemann so in seinen Texten ein bisschen aufmacht, dass, dass technische Entwicklungen auch nicht in diesem Sinne als so ein abgeschlossener Prozess oder so als abgeschlossene Entität betrachtet werden muss, sondern eben auch etwas, was selber eine Ästhetik hat, eine Ästhetik oder ein Experimentierfeld für eine Ästhetik darstellen kann.
Wenn ich das richtig erinnere, hatte, glaube ich, der Rahms in seiner Einführung vom Weißbuch irgendwie was gesagt, dass das mit der, aber vielleicht verwechsel ich das auch gerade mit Trogemann, es kommt alles ein bisschen durcheinander, dass eigentlich auch genau aus diesem Grund, weil es das Technische immer weiter läuft, eine Iteration danach der nächsten folgt und deshalb auch diese Überforderung in gewisser Weise stattfindet, dass sie deshalb eigentlich aus der Designlehre herausgenommen werden müsste. Und das hat mich dann doch ein bisschen aufhorchen lassen, weil ich das schon, also das hätte, würde ich erstens selber ganz anders sehen und zweitens finde ich das auch ein bisschen gefährlich, wenn man gerade so einen zentralen Aspekt, der wahrscheinlich auch eben immer stärker wird, versucht, aus der Verantwortung der Designlehre sozusagen herauszulösen.
Ja, wobei ich auch das so lesen kann, dass es eben da eben um diesen Umgang mit dem Nichtwissen gehen soll und gar nicht unbedingt um Technologie, sondern auch um Techniken und die eben eher dem autodidaktischen Aspekt zu überlassen.
Ja, aber ich würde schon erwarten, dass man eine gewisse Sensibilisierung zumindest anstreben
absolut
sollte.
Ja. Für mich ist es effektiv, wie sind Texte oder schon nur einfach das Weißbuch alleine genommen an den Leute, die sich mit dem Design-Diskurs noch nicht so auskennen. Für das ist ein guter Startpunkt, finde ich, weil es hat eben, es zeigt so diese Diskurs, oder deshalb, weil es eben über den Inhalt von Designunterricht oder Designausbildung spricht, zeigt es so diese verschiedenen Facetten, Thematiken und Diskurse auf. Und es ist gespickt auch mit Literaturhinweisen, eben mit so diesen klassischen, ja genau, mit diesem klassischen Kanon, auch den kann man kritisieren, aber es hat ganz viele auch wichtige neuere Publikationen drin. Genau, und so als Ausgangspunkt auch, um über das Thema nachzudenken, über die eigene Position nachzudenken, finde ich es einen spannenden Text. Und dann auch eben im Zusammenhang mit dieser Kritik von Trogemann, die da noch einen wichtigen Punkt auch ergänzt.
Also da würde ich dir absolut zustimmen. Ich meine, über diese Texte lässt sich eben vortrefflich streiten, kann man sagen. Und ich finde die auch wichtig. Also ich finde auch das Weißbuch wichtig, gerade weil es ja einen sehr universalistischen, generalistischen Ansatz wählt und versucht sehr oberflächlich, aber dafür eben umfassender an dieses generelle Thema Design heranzugehen. Und deswegen, also ich habe, wie gesagt, ich habe viel geschimpft, aber dieses Schimpfen ist, glaube ich, was sehr Produktives, was ich aus diesem ganzen Diskurs, der in beiden Texten entsponnen wird, ja auch sehr produktiv dann herausziehen lässt.
Und wo sich, also wir haben ja jetzt auch mehr über diese, über so verschiedene Aspekte gesprochen und auch so ein bisschen versucht, einen Überblick zu geben. Und ich meine, auf jeden dieser Aspekte ließe sich jetzt spezifisch auch eingehen und auch verschiedene Positionen differenzieren, oder?
Nächste Staffel ist dann Thema Weißbuch.
Oder so, genau.
Dachte ich gerade, da kann man diverseste Folgen draus machen.
Ja, dann bleibt uns vor allem noch uns zu verabschieden und eben wer Interesse hat, in die Texte reinzuschauen, die sind verlinkt in den Shownotes und sonst hören wir uns sehr bald wieder.
Sind beide frei lesbar, muss man ja auch sagen. Das ist ja auch schon mal sehr gut. Also in diesem Sinne würde ich sagen, wir verabschieden uns. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß an dieser Diskussion wie, also zumindest ich kann jetzt nicht für die beiden anderen sprechen.
Doch.
Ja, doch, auf jeden Fall.
Und wir hören uns in ungefähr plus minus einem Monat wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt uns treu und habt eine gute Zeit. Tschüss.
Tschüss.
Ciao, bis bald.
Was macht der da?
Design.
Machen. Gesellschaft.